Hallo, liebe Hartmut, ich freue mich sehr, dass du da bist und ich stelle dich einmal kurz vor für Leute, die dich noch nicht kennen. Also, du hast Naturwissenschaften an der Fakultät für Chemie und Pharmazie der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität in Würzburg studiert und du hast dann 6 Jahre lang in der forschenden Pharmaindustrie gearbeitet und hier waren die Schwerpunkte Verdauungstrakt, Atmung, Herzkreislauf und das zentrale Nervensystem. Und Mitte der 90er hast du dich dann der Naturheilkunde zugewendet und hast später deine Ausbildung zum Heilpraktiker absolviert. 2010 hast du das integrativ medizinisch ausgerichtete Praxisinstitut Naturmedizin eröffnet und 2012 dann dein Buch veröffentlicht, das DMS-Handbuch, weil es das so in der Form auf dem Markt noch nicht gab. Ja, also so ein richtiges Handbuch. Wie wende ich das an?
Und damals gab es kein deutschsprachiges Buch zu dem Thema. Inzwischen ist das anders, aber viele haben auch einfach nur abgeschrieben.
Ach, so ist ja beim Vorreiter. Genau, und dieses Buch wurde in 6 weitere Sprachen übersetzt. Und seitdem wird DMSO als Arznei, als Therapeutikum und vor allem als Hausmittel immer bekannter. Und inzwischen berätst du auch Ärzte, Heilpraktiker, Kliniken zur Anwendung von DMSO. Und dazu wollen wir heute ein bisschen sprechen, weil es, glaube ich, immer noch relativ unbekannt ist. Ja, es gibt schon viele Menschen, die es kennen, aber für viele ist es vielleicht auch neu. Und da wollen wir über Einstiegsfragen sprechen für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene. Dein Anliegen war es auch, bestimmte Dinge selbst noch einmal zu erklären und darzulegen. Und vielleicht steigen wir mal mit der Frage ein, was genau ist DMSO und was ist das Besondere daran?
DMSO ist eine simple Flüssigkeit. Ich habe sie hier mal absichtlich in eine Klarglasflasche eingefüllt, damit man das sieht. Sieht aus wie Wasser letztendlich. Lediglich ein klein wenig höhere Viskosität als Wasser. Und man sollte sie eben nicht in Klarglasflaschen aufbewahren, sondern in Braunglasflaschen. Aber da hätte man jetzt nichts gesehen in der Kamera. Also es ist eine simple Flüssigkeit, die schon viele Jahrzehnte bekannt ist und auch im Labor und im Technik- und im Wissenschaftsbetrieb sehr verbreitet ist. Und Anfang der 1960er Jahre, wurde eben entdeckt, dass diese simple Flüssigkeit ja vielfältige therapeutische Eigenschaften hat, die dann ja in einem fulminanten wissenschaftlich-medizinischen Wettrennen eigentlich weltweit erforscht wurden. Firmen, die dort eben ja großes Potenzial sahen für zulassungsfähige Arzneimittel. Das Ganze ist also eine sehr interessante Geschichte, die wir aber jetzt hier gar nicht brauchen. Das kann man nachlesen, wenn man das möchte. Letztendlich ist es im Sand verlaufen und der Status quo ist jetzt und auch als ich das Buch geschrieben habe 2012, dass es eben eine frei verkäufliche Flüssigkeit, ein Lösemittel ist, wie man im Laborbetrieb sagt. Und dass wir es deswegen, wie viele andere Mittel, die zum Glück noch frei verkäuflich sind und eben keinen offiziellen Status als zugelassene Arzneimittel haben, was eher ja ein Nachteil ist, dass wir es so als Hausmittel verwenden können. DMSO ist die Abkürzung für Dimethylsulfoxid. Die Silbe Sulf sagt uns also, dass ein Schwefelatom beteiligt ist. Und DMSO gehört also zu den Schwefelverbindungen, die in der Natur weltweit vorkommen. Da gibt es ein paar verschiedene. Das DMSO kommt überall vor, im Boden, im Wasser, in der Atmosphäre. Ähnliches gilt für Thiocyanat, wobei wir das eher nur im Boden und im Wasser finden. Ja, und diese kleinmolekularen Schwefelverbindungen, die haben eben auch, was die Entwicklung des Lebens auf dem Planeten betrifft, entscheidende Schlüsselfunktionen gehabt über Jahrmillionen. Und dieses DMSO ist letztendlich auch für Mikroorganismen wie ein Bodenstoff, wie ein Signalmolekül und eben auch wie ein Schutzmolekül. Und da sind wir genau beim Punkt, was kann es jetzt für Menschen als Hausmittel leisten? Es hat eine ausgesprochen regenerative Fähigkeiten zusammen ja, mit einem, wie ich gerne sage, kanalöffnenden Effekt. Und das ist so universell angelegt in dieser Flüssigkeit, dass ich dann irgendwann dazu übergegangen bin, es als Dachmittel zu bezeichnen, weil wir praktisch jedes andere Hausmittel und auch jede andere Methodik, die sonst in der integrativen Medizin angewendet wird, von Akupunktur über Elektromedizin, in Anführungsstrichen, manuelle Therapie, was man auch nennen mag, und wie gesagt auch alle anderen Mittel damit kombinieren kann. Das Prinzip dieser Kombination wurde lange Zeit auch in dem, was wir Schulmedizin nennen oder institutionelle Medizin, wie ich lieber sage, genutzt hat. Man kann zum Beispiel DMSO mit Cortison mischen oder mit Schmerzmitteln mischen oder parallel anwenden, schlicht und einfach. Und finde dann, dass man die Dosierung dieses anderen Mittels eben herabsetzen kann, was gerne genutzt wurde, auch heute noch in der Tiermedizin genutzt wird, zusammen mit Cortison zum Beispiel. Das heißt, man sieht hier diesen Kanalöffner-Effekt. DMSO kann eben andere Mittel auch besser zur Geltung bringen. In diesem Sinne nutze ich es nicht, weil wir ja generell auf Cortison oder Schmerzmittel, also offizielle Schmerzmittel, wenn man so will, lieber verzichten. Aber man sieht eben daran, dass das durchaus wissenschaftlich fundiert erforscht wurde und genutzt wurde und wir es dann dementsprechend in unserer Hausapotheke und in unserem Gesundheitswerkzeugkasten, wie er bei mir heißt, sehr gut nutzen können, ja, um auch andere Mittel. Es hat, DMSO hat vielfältige Eigenwirkungen und wir können auch andere Hausmittel damit kombinieren, bis hin zu den Heilkräutern und Heilpflanzen, die wir mit DMSO ausziehen können, anstatt des Alkohols, was eben auch ein großes Anwendungsfeld ist.
Und jetzt, ich fand es so spannend, was du vorhin gesagt hast, da warst du kurz weg. Also, die Pharmafirmen haben offensichtlich an dem Stoff DMSO geforscht, aber es ist dann im Sande verlaufen. Kann es auch damit zusammenhängen, dass, weil es ein Naturstoff ist, weil er nicht patentierbar ist?
Ja, das hängt auch damit zusammen. Also es gibt ein schönes Zitat von einem Funktionär der US-Pharmaindustrie aus dieser Zeit. Und der sagte damals unter anderem, wir wissen, dass DMSO ein Jahrhundertmittel ist, aber es hat für uns keinen Wert. Ja, das ist also in einer der Veröffentlichungen so zu lesen. Und man sieht eben daran, dass betriebswirtschaftliche Interessen natürlich im Vordergrund stehen in der Industrie. Das ist auch nicht per se verwerflich. Das ist die Natur der Dinge. Ja. Industrie möchte Geschäfte und Gewinne machen. Und da hat man dann eben, das war ja auch die Zeit in den späten 60er und Anfang, Mitte der 70er Jahre, wo eben natürlich Cortisone, Interferone, Antibiotika und so weiter vielfältig ja, entdeckt oder entwickelt wurden. Und man hat dann eben lieber diese Präparate ja auch marketingmäßig forciert oder auch aus der Pipeline geholt, wie es in der Pharmaindustrie heißt. Und da hatte eben dieses Naturmittel in Anführungsstrichen dann einfach keinen Platz mehr im Sortiment. Es gab aber bis in die Anfangs 2000er Jahre sogar hier in Europa ja ein Präparat, das Dolobene-Gel. Das war sehr bekannt mit 15% DMSO-Gehalt. Das haben alle Sportler, ja, egal ob Profi oder Freizeitsportler, sehr geliebt, weil der MSO eben einen seiner Hauptanwendungsbereiche im, also beim Thema Bewegungsapparat generell hat, Muskeln, Gelenke, Sehnen und so weiter, sehr gut Entzündungen löschen kann und Verletzungen schneller abheilen lässt. Es wird auch heute noch im Football-Bereich in den USA sehr gerne genutzt, weil es eben da darum geht, sehr schnell wieder fit zu sein oder zumindest schmerzfrei dann zu sein und wieder trainieren zu können. Und an diesem Beispiel sieht man also, deswegen erwähne ich dieses Dolobene-Gel, das hat natürlich andere Zusatzstoffe drin gehabt, wie das halt für eine industrielle Formulierung oder Mischung üblich ist, die ich jetzt gar nicht anwenden würde. Ja, die industriellen Mischungen, selbst wenn sie DMSO enthalten oder enthalten würden, müssen natürlich aufgrund der Herstellung und vieler Vorgaben und Regelungen alle möglichen Zusatzstoffe enthalten, die wir gar nicht haben wollen. Deswegen nutze ich ja viel lieber Reinsubstanzen in meinem Gesundheitswerkzeugkasten, also keine Tabletten, Kapseln, fertig Gele und so weiter. Ich habe dieses Beispiel erwähnt, weil man eben daran sieht, 15% DMSO, sagte ich. Das ist eben das wichtige Prinzip, was jetzt eben auch Anfänger ganz dringend wissen müssen. Dieses DMSO, wie ich es gezeigt habe in der Flasche, in Reinform, als pure Flüssigkeit, wird so nicht angewendet oder nur selten angewendet, sondern es wird stets verdünnt, im einfachsten Falle mit Wasser, aber es gibt geschicktere Verdünnungsflüssigkeiten oder sinnvollere, die wir da kombinieren können, damit es dann zum Beispiel bei äußerlicher Anwendung auch gut verträglich ist, weil das pure DMSO auf der Haut dann doch zu starken Rötungen und Reizungen und Trockenheitsgefühl führt. Das kann man also wesentlich eleganter machen, indem man das DMSO sinnvoll verdünnt und dann eben sowohl äußerlich als auch innerlich zum Einsatz bringt. Das ist ein wesentlicher Punkt dieser Gesundheitswerkzeugkastenmittel mit DMSO als Dachfunktion, dass man sie eben sowohl äußerlich durch Auftragen an Ort und Stelle anwenden kann, als auch oral, als auch per Injektion, als auch per Infusion, als auch per Einlauf, als auch per Spülung, als auch per Augentropfen, Ohrentropfen, Nasentropfen. Also alle Anwendungsbereiche sind damit zugänglich, wenn man, wie gesagt, dieses Verdünnungsprinzip beherzigt und einmal verstanden hat.
Mhm. Gut, und jetzt kommen wir einmal, du hast es gerade schon erwähnt, so die typischen Nebenwirkungen würde ich gerne besprechen kurz. Viele haben ja doch immer Angst, etwas falsch zu machen, ja, und da wollen wir noch mal kurz drauf eingehen. Aber du hast vorher auch gesagt, also es ist nicht patentiert, das heißt, es ist frei verkäuflich. Wir können es einfach anwenden, wir müssen niemanden um Erlaubnis fragen. Ich muss es selber mixen, weil es gibt bestimmte, ja, Mittel zu kaufen, aber du empfiehlst eigentlich doch immer die eigene Herstellung, oder? Ist das richtig?
Ja, das ist jetzt ein bisschen historisch bedingt. Als ich das Buch geschrieben habe, 2012, wussten ja die meisten Menschen noch nicht einmal, wo sie das überhaupt beziehen können, das Mittel, das pure Mittel. Inzwischen durch das Buch, durch die vielen Seminare und Vorträge, hat sich die Situation verändert. Es gibt im Internet zahlreiche Shops, die eben auch Fertigmischungen anbieten. Allen voran eben dieses sogenannte Sportlerspray, das ich erwähnt habe vom Football-Bereich in den USA, wo man eben 60-prozentiges DMSO als Lösung mit Magnesiumsalzen vermischt dann anwendet. Das ist so ein typisches Beispiel. Also diese Mischungen, die kriegt man inzwischen anwendungsfertig zu kaufen. Auch die wichtigen Augentropfen natürlich. Für die Augen hat DMSO eine ganz besondere Bedeutung. Ich animiere dennoch gerne Menschen eben selbst zu rühren, weil das für mich auch so etwas, wie ich sagte, kreativ, individuell, virtuoses zu sagen hat, weil eben ich ja erlebt habe als Kind, als Schulkind noch, dass eben die Großeltern und die Eltern ja auch Borax da stehen hatten und Natron und Wasserstoffperoxid und Petroleum und so weiter und damit eben hantiert haben, ohne Beipackzettel. Ja, und jetzt, wenn du diese Ängste ansprichst, dann ist ja ganz klar, dass das jetzt in einer gewissen Generation oder in mehreren Generationen eben über die letzten Jahrzehnte verankert wurde, dass man eben diesen Zettel braucht, wo genau drin steht, wie oft, wie viel, wie lange, zu welcher Tageszeit, bla bla bla. Ja. Und wir eigentlich für diese Mittel aus dem Gesundheitswerkzeugkasten das im Grunde genommen alles nicht brauchen, weil sie sind hochwirksam. Das heißt, man beginnt eben irgendwie mit einer kleinen Menge und probiert das aus und der eigene Körper oder der Körper des Patienten, wenn wir das in Praxen anwenden, gibt dann Auskunft, ja, gibt eine Rückmeldung. Und natürlich gibt es manchmal auch Erstverschlimmerungen, das ist bei jedem Mittel so. Und natürlich gibt es Menschen, die sagen, ich merke aber nichts. Ne? Dann kann man natürlich überlegen, ob man die Menge erhöht oder ob man einen anderen Weg geht, also ein anderes Mittel heraussucht. Ja? Und es ist ja legitim, dass wir in dem Moment einfach mal symptomatisch vorgehen. Das ist gar nicht verwerflich, sondern das ist ja ein guter Beginn, ja, zu sagen, ich habe jetzt da Schmerzen oder ich habe dort eine Entzündung oder ich habe da Nasennebenhöhlenentzündungen oder ich habe eine Lungenentzündung. Das ist ja auch ein aktuelles Thema gerade. Mhm. Und jetzt wende ich dies und jenes Mittel hier an und gucke, wie geht es mir nach dieser Anwendung und passe dann eben Dosierung und Frequenz und so weiter an, mit, wie gesagt, mit dem eigenen Körpergefühl, das wieder zu entdecken ist. Und das ist der viel bessere Weg, als zu sagen, dreimal täglich eine, ja, vor dem Essen oder sowas, weil das uns eben diese Entdeckung des Körpergefühls einfach raubt letztendlich. Mhm.
Ja, und du hast es schon gesagt, am besten ausprobieren. Gut, welche Nebenwirkungen können denn auftreten? Also da höre ich jetzt heraus, wir können nicht sterben, wenn wir es überdosieren, ja? Und du beschreibst in deinem Buch die Nebenwirkungen, es sind oft Hautrötungen, wenn wir...
Bei äußerlicher Anwendung.
Bei äußerlicher Anwendung, genau. Und der Geruch wird noch oft beschrieben. Das hat tatsächlich mir auch eine Freundin zurückgemeldet, dass sie da sehr empfindlich drauf reagiert. Ja, was sind so die gängigen Nebenwirkungen, mit denen wir vielleicht auch rechnen müssen, ohne jetzt in Panik zu verfallen dann?
Diese Hautrötung, die du erwähnt hast, die kommt eben vor, wenn wir entweder zu hohe Konzentrationen an der Außenhaut, also in Anführungsstrichen, es gibt ja eigentlich nur eine Haut beim Menschen, die sich an den Lippen und am After jeweils umschlägt und natürlich auch in der Lunge sich umschlägt oder im Atemtrakt. Aber wenn wir jetzt mal bei diesen sogenannten äußerlichen Anwendungen bleiben, dann kommt es eben zu Hautrötungen unterschiedlich ausgeprägt, je nach Hauttyp oder je nach Menschentyp letztendlich. Mhm. Ja, diejenigen, die keine Pigmente in der Iris haben, also die blau- und grauäugigen, die reagieren oft etwas empfindlicher. Die Hautrötung zeigt zunächst einmal an, dass die Durchblutung in der Haut verstärkt wird. Das ist eigentlich ein positiver Effekt und gehört zur Wirkung von DMSO, weil es eben die Blutgefäße und insbesondere dann die Kapillargefäße im Hautbereich eben erweitert. Ja. Und das ist ja für einen Heilungsprozess natürlich eine sehr gute Sache. Mhm. Das heißt, wir gehen hier einen gewissen Kompromiss ein und tarieren das aus. Ja, wann wird es mir zu unangenehm? Wann fühlt es sich an wie eine Hautreizung? Und wann fühlt es sich noch an wie ein guter Wärmeeffekt oder ein Durchblutungseffekt eben? Mhm. Und jetzt sind wir wieder beim Beipackzettel. Ja, wie soll man das? Ja, das geht gar nicht. Ne? da jedem Individuum sozusagen eine persönliche Anleitung, ne, sondern gesetzt den Fall, man hat dieses Sportlerspray angewendet auf seinem Knie und spürt dann, dass es sich aber sehr intensiv anfühlt und dass die Haut auch so ein Trockenheitsgefühl dann entwickelt, dann war es eben einfach für mich ja in diesem Falle zu hoch konzentriert. Dann kann ich es einfach nochmal 1:1 mit Wasser vermischen. Das ist ja ganz einfach. Und dann bin ich bei 30% DMSO-Gehalt. Wenn die Haut sich trocken anfühlt, dann kann man auch hinterher dann mit einem Aloe-Gel oder irgendetwas reinem und natürlichem, ja, oder Mandelöl oder so etwas hier die Haut ein bisschen pflegen. Also so viel zu diesem Punkt Nebenwirkung, was eigentlich mit der Wirkung zu tun hat. Mhm. Und der Geruch entsteht eben, wenn wir DMSO anwenden, egal ob äußerlich oder innerlich, dieser ja, Knoblauch- oder austernartige Geruch, wie es in der wissenschaftlichen Literatur bezeichnet wurde, entsteht genauso, wie wir das vom Knoblauch selbst eben kennen, wenn wir den verzehren, weil im Körper nicht nur oxidative Prozesse im Rahmen des Stoffwechsels stattfinden, sondern auch reduktive. Und da werden dann sozusagen diese Schwefelverbindungen ja freigelegt, in Anführungsstrichen, jetzt biochemisch gesehen. Und Schwefelverbindungen, Sulfide mit D geschrieben, nicht mit T, also diese natürlichen Sulfide, die dann freigesetzt werden, die haben eben ja für die menschliche Nase einen gewissen auffälligen Geruch. Das wird immer wieder thematisiert, weil es in Partnerschaften oder am Arbeitsplatz und so weiter natürlich irgendwie zu Diskrepanzen führen kann. Ja, wir haben früher immer den Witz gemacht, dass die einzige Kontraindikation für DMSO Kinderwunsch ist. Mhm. Da gibt es, also ich hoffe, dass den Witz jeder verstanden hat. Mhm. Ja. Aber da gibt es natürlich eine einfache Lösung, nämlich wenn der Partner oder die Partnerin dann eben auch ein bisschen DMSO konsumiert, dann riechen es beide nicht mehr, ja, weil selbst riecht man es nicht. Die eigene Nase ist blind dafür. Es riechen nur immer die anderen und das verschwindet dann auch so nach ungefähr 1,5 bis 2 Tagen wieder, wenn eben das DMSO dann aus dem Körper wieder weg ist. Mhm. Ja, das sind also für mich alles keine Nebenwirkungen, sondern Teil der Wirkung. Was sind echte Nebenwirkungen? Wie zum Beispiel vorübergehender Schwindel oder Blutdruckerniedrigung, weil DMSO eben gefäßerweiternd wirkt. Und das muss man eben wissen. Ich habe das in der Praxis erlebt, wenn Menschen DMSO-Infusionen zum Beispiel bekommen. Und die bekommen sie ja liegend und sind dann also schön entspannt. Und dann kommt das DMSO in den Körper, dann erweitern sich sogar noch die Blutgefäße und die Entspannung geht noch tiefer sozusagen, wenn die sich dann aufsetzen oder zu schnell aufstehen, kommt es eben zu Schwindel und Kopfdruck. Da muss man also ein bisschen vorsichtig sein. Bei üblichen äußerlichen oder oralen Anwendungen zu Hause habe ich das nie erlebt oder zurückgemeldet bekommen. Das ist also dann auch eher eine Rarität. Und beim Thema Nebenwirkungen kann man natürlich auch anführen, dass man ein bisschen gucken muss, wenn Menschen viele andere Medikamente einnehmen, dass es da, wie ich schon beschrieben habe, eben zu Wechselwirkungen verstärkender Art kommen könnte. Auch hier, wie gesagt, der ganz natürliche und logische Tipp, eben mit geringen Mengen zu beginnen und sich selbst zu beobachten. Mhm.
Ja, und jetzt hast du schon gesagt, würde ich gerne über die klassischen Anwendungsgebiete sprechen. Du hast am Anfang gesagt, es ist wie ein Kanalöffner, also die äußerliche Anwendung als Sportlerspray zum Beispiel. Aber vor allem ist es, glaube ich, also ich habe ein Interview mit dir gesehen, da waren es die chronischen Krankheiten, Autoimmunkrankheiten, wo oft so der letzte Anker, sage ich mal, wenn die Schulmedizin sagt, hier können wir nichts mehr machen, Medikamente bis an dein Lebensende und an dem Punkt ist man ja dann relativ schnell, dass man dann das zum Beispiel mal mit DMSO probiert, ja?
Ja, es ist so ein typisches Mittel, mit dem man sogenannte Therapieblockaden überspringen kann oder auflösen kann. Was meine ich mit Therapieblockade? Das ist das, wo du gerade sagtest, wenn sich Dinge chronifizieren. Ja. Etwas, was wir gerade in der Welt haben, wenn ich das ansprechen kann, obwohl der Kongress ja eher zeitlos gedacht ist und natürlich auch in vielen Jahren noch angeschaut werden kann. Aber eine Chronifizierung ist zum Beispiel das, was jetzt als Long-Covid bezeichnet wird. Ja. Der natürliche Vorgang ist so, wir haben eine Überlastung oder eine Immunschwächephase oder wie auch immer und wir bekommen Symptome oder wie der Volksmund sagt, wir werden krank. Mhm. Das kann sein, dass ich zu viel Brennholz im Wald gemacht habe und dann eine Sehnenentzündung bekomme. Das kann sein, dass ich eine Virusinfektion durchmache, also keine stumme, sondern eine mit Symptomen und dass dann eben das nicht wieder wie üblich nach ungefähr 7 Tagen abklingt, ja, und ich dann mit einer weiteren Woche Rekonvaleszenz dann wieder zu alten Kräften komme, mit dem Phänomen in der Regel nach solchen Infektionen, dass ich sogar eine Persönlichkeitsentwicklung durchmache. Ja. Bei Kindern hat man das immer beschrieben früher, ja, wenn sie die sogenannten Kinderkrankheiten, was ja in der Regel Virusinfektionen sind oder als solche bezeichnet werden, ja, hat man immer gesagt, ja, und dann war das Fieber wieder weg und dann konnte mein Kind auf einmal dies oder das, ja, oder plötzlich hat es angefangen zu malen oder zu sprechen oder irgendwas, mhm. ja. Und wir Erwachsenen jetzt auch in diesem thematischen Umfeld, das wir gerade durchlaufen draußen in der Welt, wir gestehen uns das irgendwie nicht zu, ja, dass wir uns eben mit einem leicht erhöhten Fieber und Symptomen und Schwäche und Schüttelfrost einfach mal 5 Tage ins Bett legen und dann ganzheitlich integrativ, also sprich auf körperliche sowie als auch geistiger, seelischer Ebene Entwicklungsschritte machen in und mit dieser Infektion. Also kurz und gut, wenn wir da Widerstände haben oder wie gesagt, wenn wir einfach zu viel Stress haben oder andere ungünstige Umstände da sind, dann können sich Symptome chronifizieren. Sowohl bei der Sehnenentzündung vom Holzmachen als auch bei vielleicht Schwächegefühl oder was hier beschrieben wird, Atemnot über längere Zeit und so weiter. Ja, das ist alles ähnlich zu sehen oder sogar gleich zu sehen. Ja, das sind einfach chronifizierte Dinge. Wir haben das auch sehr oft bei Epstein-Barr-Virus erlebt, sogenannten pfeiferschen Drüsenfieber, ja, dass dann über Jahre hin die Lymphknoten geschwollen sind bei den Menschen und eine gewisse Empfindlichkeit in der Richtung vorhanden ist. Und wenn wir jetzt DMSO ins Spiel bringen, dann passiert Folgendes. Transportprozesse im Körper, die eben elementar wichtig sind für das Ausheilen, also für die Regeneration von Symptomen, die kommen wieder in Fluss. Ja, wir haben einfach das Phänomen, dass oft in unserem Körper sogenannte Blockaden, wie man es benennt, und das sind eben Transportblockaden. Ja, das sind, um das einfach mal zu verstehen, ja, der Körper ist dann nicht in der Lage, zum Beispiel genügend weiße Blutkörperchen dorthin zu bringen, wo eine Entzündung besteht. Oder der Körper ist nicht in der Lage, eben aus dem Interstitium Giftstoffe abzutransportieren und solche Dinge mehr. Ja. Da gehören natürlich auch andere Lebensgewohnheiten dazu, ja, wie Bewegungsmangel und dies und das und starker Elektrosmog, ja, der eben auch natürlich diese Transportvorgänge behindert und beeinflusst. Aber mit DMSO sehen wir dann oft eben sehr schnell, dass sich die Symptome spontan lindern. Und wenn wir dann noch ein geeignetes Mittel dazu kombinieren, im Falle von Infektionen wären das die oxidativ wirkenden Mittel, dann haben wir oft eben sehr schnell Erfolg. Es kostet fast nichts und es kann zu Hause durchgeführt werden. Ja, eigentlich nur in Einzelfällen rate ich dann dazu, vielleicht auch per Infusion oder Injektion dann einmal manche Effekte noch zu verstärken. In der Regel kann man das also alles zu Hause machen.
Mhm. Und um nochmal so ein bisschen die Krankheiten zu benennen, also chronische Krankheiten, Autoimmunkrankheiten, lohnt sich der Versuch. Wie ist es denn so
bei... Naja, auch die Autoimmunerkrankungen sind ja letztendlich Blockaden. Ja, wir sagen, der Körper richtet sich in seiner Abwehr gegen sich selbst oder gegen eigene Strukturen. Das kommt ja auch daher, dass die ursprünglichen Symptome, die ursprüngliche Krankheit eben nicht naturgemäß abklingt, ja, sondern dass ein Prozess blockiert ist. Ja. Und zur Blockade gehört eben nicht nur das Ausheilen können, sondern auch das Nicht-Aufhören können mit dem Heilungsprozess. Ja. Wenn Prozesse überschießen und wenn wir dann dauerhaft im Blutbild zum Beispiel sehen, dass wir zu hohe Werte oder Zellzahlen von weißen Blutkörperchen oder Entzündungszellen haben und so weiter. Ja, das geht immer in beide Richtungen. Mhm. Also wie du sagst, die Haupteinsatzgebiete für DMSO sind einerseits chronische Verläufe von Symptomatiken, vielfältigster Art. Es sind darin eingeschlossen, diese Autoimmunprozesse, die wir so nennen. Es ist vor allen Dingen auch der gesamte Bewegungsapparat, das habe ich ja schon gesagt, mit allen Komponenten, ja, Faszien, Muskeln, Gelenke, Knorpel, Sehnen und so weiter. Und natürlich auch der ganze Bereich Entzündungen verschiedener Art. Ich habe die Nasennebenhöhlenentzündung erwähnt. Ich habe ein Sammelsurium von Rückmeldungen, wo mir Leute schreiben, dass sie über Jahre oder teilweise über Jahrzehnte Nebenhöhlenprobleme haben. Oft ja mit diesen typischen Operationen in der Anamnese, Nasen, Scheidewand, Pipapo, oder Trommelfell-Punktionen und so weiter. Und dann, wenn Sie diese DMSO-Mischung, ungefähr 15%, nehme ich da, 10-15% von der Konzentration her, einmal in Nase und Ohren einbringen. Ich nehme immer beides, ja, Nase und Ohr wird immer mitbehandelt. Mhm. Und dann der Gesichtsschädel einmal wieder die Möglichkeit hat, oft nach langer Zeit, sich zu regenerieren, also die Schleimhäute, die in diesen ganzen Kanälen sind, dann gibt es schon ja, sehr wunderbare Effekte. Mhm. Und noch einmal zum Thema mögliche Falschanwendungen oder Anwendungsfehler in Anführungsstrichen. Ich habe ein ganzes Gruselkabinett über die Jahre von Zuschriften oder Anrufen, wo Leute sagen, ich habe erst das Mittel und dann Ihr Buch gelesen und ich habe jetzt das pure DMSO bei meinem 3-jährigen Sohn ins Ohr getropft oder ich habe mit dem puren DMSO den ganzen Rücken von meinem Mann eingerieben. Ja, das ist natürlich alles gut gemeint, aber der konnte sich dann vor lauter Juckreiz und Rötung und Reizung gar nicht mehr rühren. Oder wieder andere stecken ihre ganze Hand in eine Schüssel mit DMSO. Das ist durchaus machbar, ja. Man muss eben nur wissen, dass das dann dazu führt, dass die Haut sich eben erstmal stark verändert und die Leute erschrecken dann, weil sie erst anwenden und dann lesen. Und all diese Dinge, ja, die klingen eben wieder völlig folgenlos ab. Ja, das sollte man einfach dazu wissen. Es gibt diese sogenannten Anwendungsfehler, die kann man sich ersparen, ja, wenn man erst zuhört oder erst liest, auch hier jetzt heute zuhört. oder wieder andere, die wickeln diese Anwendung ein, ja, weil man früher ja viel mit Umschlägen gemacht hat. Wenn man aber DMSO aufs Knie gibt oder einsprüht und dann das zuwickelt, ja, dann erlebt man auch sein blaues Wunder. Das kann man dann vor lauter Juckreiz und Brennnesselgefühl fast nicht mehr aushalten. Mhm. Also all das tut man eben nicht. Und dann gibt es auch nicht diese Sondererfahrungen. Wenn man so etwas gemacht hat, dann ist eben zu wissen, das klingt völlig normal ab. Spätestens nach 2-3 Tagen sieht man nichts mehr davon. Und wenn man dann die Leute fragt, die eben ganz aufgeregt, ja, geschrieben und telefoniert haben, wenn man dann die Leute fragt, ja, aber sind denn die eigentlichen Symptome besser? Ja, wegen derer das DMSO angeboten. Ja, ja, natürlich, das ist viel besser geworden. Ja. Also das ist auch immer sehr schön zu beobachten, dass das ursprüngliche Leiden dann in den Hintergrund rückt, weil die Leute Angst bekommen, sie hätten jetzt irgendetwas falsch gemacht, obwohl sie ja eigentlich feststellen, dass die Symptome sich stark verbessert haben.
Okay, und wenn wir jetzt schauen, im Alltag, ja. Oft brauchen wir ja, oder was halt sehr klassisch angewendet wird in der Schulmedizin, ist das Antibiotika. Und da haben wir ja vielfältige Einsatzgebiete, Blasenentzündung, Ohrenentzündung und so weiter. Könnte man denn DMSO als Alternative verwenden? Weil das ist das, was ich suche. Ja, wie kann man das alternativ versetzen, ohne dass man sich mit jeder einzelnen Krankheit bis in die Tiefe auskennen muss oder mit jedem einzelnen Prozess?
Mhm. Also ein Antibiotikum oder verschiedene Antibiotika werden eingesetzt bei bakteriellen Infektionen. Da fängt es schon mal an, ne? Weil natürlich viele Ärzte im Laufe der Zeit, auch durch Drängen der Pharmaindustrie, das weiß ich ja sehr gut, eben dazu übergegangen sind, prophylaktisch ein Antibiotikum, wenn man eigentlich einen viralen Effekt hat, Infekt hat oder wenn eigentlich auch gar keine Bakterien im Spiel sind bei anderen Prozessen. Also es fängt schon mal da an. Wir können uns schon mal generell jetzt als Menschheit gesehen oder auch in Gemeinschaften, das ist ja das übergeordnete Thema bei deinem Kongress, sehr viel ersparen, wenn wir überhaupt nur im Falle von wirklich nachgewiesenen bakteriellen Infektionen solche Dinge einsetzen. Eigentlich wollen wir sie ganz vermeiden, das ist ganz klar. Und da können wir in unserem Gesundheitswerkzeugkasten eben zurückgreifen auf die sogenannten Oxidantien. Der Vorgang der Oxidation ist der natürliche Vorgang im Körper, wie unser Körper gegen bakterielle Infektionen vorgeht. Du hast die Blasenentzündung genannt. Mhm. Die kann bakteriell oder abakteriell sein. Ja, da sind wir erstens schon mal wieder bei diesem Punkt. Wenn sie bakteriell verursacht ist, dann macht der Körper Folgendes. Er schickt in die Blase vermehrt weiße Blutkörperchen, ja, verschiedener Typen, ja, Lymphozyten, Granulozyten und so weiter. Das brauchen wir jetzt nicht hier aufzuschlüsseln. Also es werden vermehrt weiße Blutkörperchen dorthin geschickt, was man ja dann im Urinbefund auch sieht, ja, mikroskopisch oder mit dem bloßen Auge, wenn das eine starke Infektion ist. Und was machen diese weißen Blutkörperchen? Sie bilden Wasserstoffperoxid, sie bilden Chlor, Taurin zum Beispiel auch. Ja, also das sind Substanzen, die oxidativ wirken. Das heißt, sie zerstören Bakterienwände durch Sauerstoffradikale zum Beispiel. Und dieses Prinzip kennt man aus dem Reagenzglas. Ja, wir können also im Reagenzglas mit allen möglichen Oxidantien Chlordioxid, Wasserstoffperoxid, Kaliumpermanganat ist auch ein traditionelles Oxidationsmittel, das früher von Ärzten gerne angewendet wurde. Ozon, ja, ist ein Oxidationsmittel. Wir können also mit diesen Mitteln im Reagenzglas Bakterien und auch Viren und auch Parasiten sofort zuverlässig ausschalten. Und die haben auch nie eine Chance, sogenannte Resistenzen zu bilden. Das sind also die zuverlässigsten Mittel gegen Bakterien, diese Oxidantien, weil sie die Natur, weil sie unser Körper auch selbst nutzt und produziert. Und normalerweise klingt eine bakterielle Infektion dann ja auch ab, wenn wir keine Immunschwäche haben oder zu viel Stress haben oder sonst wie der Körper keine Chance hat, in den Heilungsprozess zu gehen, weil wir zu sehr in der Sympathikusphase sind, ja, und nicht eben in der Regenerationsphase, die eigentlich im Bett mit ausgeschaltetem Licht und ausgeschaltetem Fernseher und ausgeschaltetem Handy stattzufinden hat. Mhm. Und diese Mittel, die können wir als Reinsubstanzen auch frei beziehen, ja, Wasserstoffperoxid, Chlordioxid stellt man sich ja am besten selbst her. Da gibt es auch YouTube-Filmchen von mir, wie man das geschickt machen kann. Überhaupt ist das ja ein großes Thema, das denke ich schon viele kennen. Das sind also Mittel, die unbedingt in den Gesundheitswerkzeugkasten gehören, damit wir bei solchen Infektionen handeln können. Bleiben wir mal bei dem Beispiel der Blasenentzündung. Da ist es jetzt natürlich schwierig, von außen her dorthin zu gelangen. Ja, weil wenn wir Chlordioxid oder Wasserstoffperoxid trinken oder selbst per Infusion verabreichen, kommt es eben so nur sehr gering oder gar nicht in der Blase dann an, weil es ja den ganzen Körper durchläuft und so weiter. Da würde man dann also spezielle Mittel noch zum Einsatz bringen, zusätzlich wie zum Beispiel Grapefruitkernextrakt oder eben den einjährigen Beifuß. Ich denke, das hat sich inzwischen auch sehr herumgesprochen, dass der einjährige Beifuß Artemisia annua mit botanischem Namen eben auch in jede Hausapotheke, in jeden Gesundheitswerkzeugkasten gehört, weil das enthaltene natürliche Peroxid, was eben auch ein Oxidationsmittel ist, sehr viel stabiler ist gegen vorzeitigen Abbau als jetzt Ozon, Wasserstoffperoxid und diese laborbekannten Oxidationsmittel. Wir haben also hier sehr schöne Möglichkeiten, auch verschiedene Körperbereiche eben zu erreichen. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, die Lungenentzündung, ja, die ja jetzt auch ein viel zitiertes Thema ist. Hier können wir Oxidationsmittel einfach inhalieren, ja, indem wir sie zum Beispiel in diese üblichen Aroma-Raumluft-Verdampfer hineinschütten. Da kann man also Wasserstoffperoxid, 3% Lösung, wie sie üblicherweise verkauft wird, einfach hineinschütten und das eben dann einatmen. Man kann es auch direkt mit einem Inhalationsapparat nutzen. An der Universität Innsbruck laufen zurzeit sehr hochkarätige Studien, die auch europäisch finanziert werden, mit diesem von mir erwähnten Chlortaurin, was eben auch unsere körpereigenen Zellen produzieren. Hier werden auch Inhalationslösungen eben getestet im Falle von Lungenentzündungen, Atemwegsentzündungen, die ja auch sekundär dann oft bakteriell besiedelt sind, ja, auch wenn sie primär vielleicht andere Ursachen hatten. Die Lungenschleimhaut ist eben sehr schnell beleidigt, wenn sie gereizt wird. Und normalerweise haben wir auf allen Schleimhäuten ja Antikörper, IgA-Typ zum Beispiel, auf der Augenschleimhaut ja zum Beispiel auch, sonst könnten wir ja gar nicht mit offenen Augen durch die Welt laufen und ständig Mikroorganismen dort in Kontakt kommen. Also von Natur aus funktioniert das eigentlich, aber die Lungenschleimhaut kann eben sehr empfindlich sein, insbesondere natürlich auch, wenn sie noch durch Smog belastet ist, durch schlechte Innenraumluft und so weiter. Und dann kann sie sich oft diesem Ansturm von bakteriellem Wachstum schlecht erwehren. Und dann können wir sehr simpel, ja, auch das kostet wieder fast nichts. Ja. Mhm. Das ist auch eben so ein wichtiger Aspekt bei diesem Gesundheitswerkzeugkasten, insbesondere auch im Hinblick auf Gemeinschaften und Lebensgemeinschaften. Es wird dann schon gerne mit DMSO kombiniert. Das war ja deine Ausgangsfrage. Mhm. Ist DMSO selbst jetzt ein Mittel bei bakteriellen Infektionen? Das ist nicht unbedingt der Fall. Es hilft dem Körper, es hilft der Schleimhaut, sich zu stabilisieren und die eigenen Abwehrkräfte zu mobilisieren. Es ist aber jetzt im Sinne von Reagenzglasdenken oder Petrischalendenken kein Mittel, das selbst sehr stark antibakteriell oder antiviral oder antimykotisch wirksam ist. Wir kombinieren es, wie gesagt, damit die Wirkstoffe, die anderen, die Oxidantien gut zur Geltung kommen und eben auch die Regeneration angestoßen wird. Aber alleine das DMSO bei bakteriellen Infektionen wende ich so nicht an.
Und du beschreibst es ja auch in deinem Buch, diesen Mix sozusagen. Du hast es auch gerade erwähnt, Chlordioxid, für alle, die es nicht wissen, MMS oder CDL ist die Abkürzung oder ist das, was vielleicht gerade so in aller Munde ist. Und aber das wird ja, also wenn man anfängt dazu zu recherchieren, für mich als Laien zum Beispiel, ja, dann gibt es diese kontroverse Diskussion. Es gibt bekannte Vertreter für CDL, die sagen, auch das würde gegen Corona helfen, wäre die günstigste Art vermutlich hier.
Ja, weil es ein Oxidationsmittel ist. Das genau. Ist auch so, ja.
Mhm. Und auf der anderen Seite wird gesagt, nee, und mit Chlor und ist eine Bleiche und keine Ahnung, kann man alles Mögliche falsch machen. Vielleicht mal hier nochmal zur Klärung. Wie siehst du das denn?
Also mit der Gruppe der Oxidationsmittel, wo eben das Chlordioxid oder CDL, also CDL ist ja die Abkürzung für Chlordioxidlösung. Chlordioxid ist eigentlich ein Gas und wenn man es in Wasser löst, dann bezeichnet man es eben üblicherweise als CDL, also Chlordioxidlösung. Also diese Gruppe der Oxidantien stellt jetzt eine gewisse Ausnahme dar im Gesundheitswerkzeugkasten. Mit denen kann man nämlich tatsächlich etwas falsch machen. Und das liegt auch auf der Hand. Ja. Ozon ist ja auch so ein zweigesichtiges Mittel, in Anführungsstrichen. Ja, wir lieben die Ozonschwimmbäder, die zwar jetzt geschlossen haben oder hatten, aber wir mögen die Ozonschwimmbäder, weil dort nicht Chlor, also elementares Chlor, das ist etwas völlig anderes als Chlordioxid, zum Einsatz kommt. Und wir sagen aber auch, ja, wenn im Hochsommer zu viel Ozon in der Luft ist, dann ist das schädlich, wenn wir dort joggen gehen und so weiter. Also das heißt, bei den Oxidantien gibt es tatsächlich eine relativ scharfe und begrenzte sogenannte therapeutische Breite. Mit diesen Oxidantien kann man sich schaden. Das ist tatsächlich der Fall. Wenn wir eine zu hohe Wasserstoffperoxidkonzentration in der Flasche haben oder anwenden, dann sehen wir ja auch, dass es so weiße Flecken auf der Haut bildet. Ja, wenn wir da einen Spritzer hinbekommen oder wenn wir es gar ins Auge bekommen, ist natürlich sehr gefährlich. Ozon kann gefährlich sein in höheren Konzentrationen. Also da muss man ein bisschen wissen, was man tut und die therapeutisch sinnvollen Mengen kennen. Ja, wir können Ozon verdünnt mit Luft in Gelenke injizieren. Ja, das wirkt wunderbar, wenn man arthrotische oder arthritische Kniegelenke hat, kann man Ozon verdünnt mit Luft dort injizieren, direkt mit einer Kanüle und so eine wunderbare Therapie eben machen. Wenn es zu hoch konzentriert ist, würde es uns schädigen, das Ozon. Mhm. Und das gilt für all diese Mittel, vielleicht mit Ausnahme vom einjährigen Beifuß, den ich erwähnt habe. Mhm. Weil man kann, sagen wir mal, naturgegeben nicht kilogrammweise einjährigen Beifuß essen. Ja? Also das Peroxid im einjährigen Beifuß hat eben einen gewissen Gehalt, der von Natur aus ja nicht überschritten wird. Und wenn wir das in üblichen Mengen anwenden, von vielleicht 1 bis 2 Teelöffel getrocknetes Kraut, dann können wir das nicht überdosieren. Mhm. Die anderen Mittel schon. Und das gilt eben auch für Chlordioxid. Ja, wenn wir reines Chlordioxid einatmen würden, würde das unsere Lunge kaputt machen. Wenn wir die konzentrierte Chlordioxidlösung mit ungefähr 0,3% Chlordioxid trinken würden, würde das unsere Speiseröhre und unsere Magenwand eben angreifen. Ja? Mhm. Also das ist der Fall. Da muss man ein bisschen ein Know-how erstmal ansammeln. Mhm. Wenn man das hat, dann sind diese Oxidantien eben wunderbar geeignet, auch im Sinne dieser sogenannten viralen Infekte, um die sich die Welt jetzt irgendwie zu drehen scheint. Dort können wir auch diese Mittel oral anwenden oder natürlich per Infusion anwenden, wenn es zu starken Symptomen kommt. Es war ja von Anfang an so, also ich habe, glaube ich, in der letzten Februar- oder ersten Märzwoche 2020 ein winzig kleines Video auf Facebook gestellt, wo ich zeigte bei mir selbst, dass ich mit geöffnetem Mund mir eine 0,1%ige Wasserstoffperoxidlösung beim Einatmen in den Mund sprühe, sozusagen. Das ist eben die simpelste Anwendung einer Inhalation. Ja, irgendeinen Blumensprüher wird ja jeder zu Hause haben. Mhm. Und die Wasserstoffperoxidlösung kriegt man glücklicherweise immer noch auch in jeder Apotheke, auch relativ kostengünstig, sollte man aber immer zu Hause haben. Und ich wollte damit andeuten, dass ich davon ausgehe, dass sich die Infektion zuerst im Rachenbereich manifestiert und von da aus ausbreitet. Mhm. Passiert ist Folgendes, es waren nach 3 Tagen über 50.000 Zugriffe auf dem Video und dann wurde es von Facebook abgeschaltet. Mhm. Kurze Zeit später sind verschiedene renommierte Wissenschaftler mit der Weisheit an die Öffentlichkeit gegangen und haben das auch publiziert, dass sich die Infektion am Anfang vor allen Dingen im Rachenbereich manifestiert und dass man sogar durch simples Gurgeln mit, ich weiß nicht was, ja, von mir aus Schwedenbitter oder was man möchte, eben gut behandeln lässt. Ja, das heißt, dieses kleine Video war eben eigentlich genau richtig, ja, für eine simple, fast kostenfreie, also wir reden über Centbeträge, Anwendung. Und in diesem Sinne ist eben mein ganzer Gesundheitswerkzeugkasten gestaltet, bei den Oxidationsmitteln eben mit der Aufklärung, dass wir dort in den entsprechenden Konzentrationen, geringen Konzentrationen arbeiten müssen, sodass es gut verträglich ist. Und um das abzurunden mit einer ursprünglichen Frage, MMS, CDL, kontrovers diskutiert, alle Argumente, die dagegen gebracht werden, die fokussieren sich eben darauf, dass man damit auch Schaden anrichten könnte. Ja, das ist so. Aber wenn man weiß, wie es geht, kann man damit eben auch sehr, sehr viel Gutes tun. Zu Mini-Beträgen, zu Mini-Kosten sehr, sehr viel Gutes tun. Das ist eine sehr ergiebige Substanz letztendlich, die man sich preiswert selbst herstellen kann. Und dann können wir eben auch virale Infekte behandeln mit verschiedenen Anwendungsformen, inhalativ, oral, Infusion, wie man möchte. Mhm.
Ja, und jetzt hast du schon erwähnt, oder wir sprechen schon die ganze Zeit auch über Covid. Du hast in deinem Newsletter eine Frage gestellt, kann man damit Impfungen ausleiten? Also du hast direkt das mit Chlordioxid in Verbindung gebracht. Ja, vielleicht gibt es andere Stoffe, weil viele Menschen sich jetzt für die Ausleitung interessieren. Ja, vielleicht haben sie hinterher mitbekommen, okay, meine Autoimmunerkrankung, mein Krebs etc. erblüht wieder oder was auch immer. Also alles Nebenwirkungen, die man eigentlich nicht möchte. Gibt es die Möglichkeit, denn Covid-Impfungen auszuleiten? Und wenn ja, welche?
Die Mischungen, die da in Ampullen abgefüllt werden und an die Menschen verteilt werden, sind sehr komplex. Jede einzelne Komponente, die sich da drin befindet, jetzt zu analysieren im Hinblick darauf, wie bekommt man es denn möglichst schnell oder überhaupt wieder aus dem Körper hinaus, die wird endlos werden, zumal wir dort ja auch nicht wirklich Forschung haben und auch nicht wirklich Forschung betrieben wird, weil offizielle Stellen für diese Art von Forschung natürlich niemals Geld bereitstellen würden. Ja, und private Forschung ist eben immer limitiert durch die finanziellen Mittel. Das heißt, vieles ist im Rahmen der Spekulation und vieles beim Thema Ausleitung ist aber auch eingebettet in die Erfahrungsmedizin. Und das ist ein großer, wertvoller Schatz durchaus. Und Erfahrungsmedizin entsteht dadurch, dass Menschen Mittel anwenden, von denen sie einfach die Hoffnung haben oder logisch ableitbar voraussetzen, dass dieses Mittel helfen könnte. Ja, und dann wendet man es an und dann sind wir wieder beim Körpergefühl und beobachtet sich. Ja, wenn man jetzt durch Impfungen sogenannte Nebenwirkungen hat und chronifizierte Wirkungen spürt und Symptomatiken benennen kann, dann heißt das ja umgekehrt, wenn wir ein Mittel einsetzen, das diese Symptome lindert, dass offensichtlich auch diese dem Körper zugeführten Stoffe entweder zersetzt werden oder ausgeleitet werden. Und hier ist eben auch, du sagst es ja, das Chlordioxid, hier sind eben auch die Oxidationsmittel wieder die Gruppe der Wahl. Warum? Wir haben ja in diesen Ampullen, die da verteilt werden, keine Mikroorganismen drin, ja, wo wir sonst Oxidationsmittel einsetzen, wie es unser Körper eben auch tut, sondern wir haben eben Stoffe darin, die ja im Körper Vorgänge auslösen. Wenn wir jetzt bei diesem Messenger-RNA-Prinzip einfach mal einhaken, dann bedeutet das ja, dass unsere Zellen etwas produzieren, was einerseits Abwehrzellen als Signal oder als Information nutzen können im Falle einer Infektion, was aber andererseits auch unseren Körper schädigen kann. Und hier ist eben der Begriff der Autoimmunkomplexe ein ganz wichtiger und zentraler. Wenn Dinge in unseren Körper kommen, egal ob das Mikroorganismen sind, die da nicht hingehören, oder andere Dinge, ja, das können auch Rußpartikel sein durch Rauchen, ja, auch Rußpartikel im Körper sind ein sogenanntes Antigen. Und das können natürlich auch injizierte Stoffe sein, die in der Blutbahn dann kreisen, sind auch potenzielle Antigene. Egal was es ist, unser Körper wird immer versuchen, diese Dinge abzubauen oder einzukapseln oder zu maskieren für die Ausleitung oder irgendetwas damit zu tun. Ja, er wird das immer probieren, weil das ist eben seine natürliche Funktion, dass er jede Art von Fremdstoff, der nicht dorthin gehört, probiert abzubauen, auszuleiten oder im schlimmsten Falle eben irgendwo einzulagern. Dieses Beispiel kennen wir vom Povidon, vom sogenannten Pyrovinylpyrolidon, ein industrieller Zusatzstoff, der sehr verbreitet ist in industriellen Kosmetika, in industriellen Arzneimitteln bis hin zu Augentropfen und so weiter und so fort. Die Leute wundern sich dann nach langjähriger Anwendung, warum sie Linsentrübungen im Auge haben, ja, weil der Körper eben Stoffe einfach irgendwohin deponiert, weil er sie anders nicht loswerden kann. Also das ist als Grundprinzip jetzt einfach mal zu verstehen, wenn wir von der sogenannten Ausleitung sprechen. Der beste Fall ist eben, dass Antigene den Körper wieder verlassen. Dazu gehören zum Beispiel ja auch Schwermetalle. Ja, es ist gar nicht so, wie viele Leute denken, dass unser Körper wehrlos ausgeliefert wäre, wenn Blei oder Cadmium oder Quecksilber in den Körper gelangt. Ja, wir haben eine naturgegebene Entgiftungskapazität, die ist individuell unterschiedlich ausgeprägt. Und deswegen sehen wir eben nicht nur bei Schwermetallen oder Rußpartikeln oder Impfstoffen, sehen wir eben auch unterschiedliche individuelle Verläufe. Und wir sehen eben Menschen, denen die Impfung überhaupt nichts auszumachen scheint. Und wir sehen eben welche, die wochenlang danach noch mit Kopfweh, mit starken Kopfschmerzen und mit allen möglichen Schwächesymptomen und so weiter zu Bett liegen. Und hier können wir also erfahrungsmedizinisch vorgehen und können Oxidantien einsetzen, weil wenn der Körper diese Antigene belegt und besetzt mit Antikörpern, die er selbst produziert, und das wird ja auch bei diesen sogenannten Proteinbruchstücken dann eben gemacht, ja, die unsere Zellen nach der Impfung eigenständig produzieren und ausschütten. Diese ganzen Antigen-Antikörperkomplexe, die können durch Oxidationsmittel zersetzt werden. Wir haben das immer wieder auf erstaunliche Weise eben gesehen, auch bei der Behandlung von akuten Infektionen, nicht nur bei der Behandlung von chronischen Infektionen. Also ausleiten mit Oxidationsmitteln unter Zuhilfenahme von DMSO, weil DMSO als Kanalöffner auch das Loswerden von Stoffen dem Körper viel besser ermöglicht. Und dann eben gucken, wie es sich entwickelt, ja, wie sich Symptomatiken oder Einschränkungen nach Impfungen entwickeln. Und dann kann man da Schritt für Schritt vorangehen. Es wird jetzt von einer großen Gruppe von Leuten eben die Infusionsbehandlung mit Chlordioxid favorisiert für diese sogenannte Ausleitung nach den Impfungen. Das kann man ohne weiteres machen. Das ist sehr einfach. Ja, ich kann auch in Gemeinschaften kommen und das zeigen. Das habe ich auch immer gemacht, ja, in den jahrelangen Seminaren. Und das ist ein sehr Wir können aber eben auch ohne Infusionen in Oxidationsmittel zum Einsatz bringen. Ich denke, das ist jetzt klar herausgekommen bei dem, was ich aufzähle, weil wir ein ganzes Potpourri von diesen Möglichkeiten haben. Und Oxidationsmittel zerschießen eben andere Stoffe. Und das ist auch der Grund, warum unser Körper selbst sie so gerne einsetzt.
Ja, und in einer letzten Frage, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, würde ich gerne nochmal auf das, was du vorher gesagt hast, auf den einjährigen Beifuß zurückkommen. Artemisia annua heißt, glaube ich, der Fachbegriff. Genau, und ich interviewe dazu Christel Ströbel, bestimmt kennst du sie, sie macht, hat einen ganzen Kongress dazu gemacht und hat mir auch erzählt, auch im Hinblick auf Krebserkrankungen zum Beispiel. Ist denn DMSO auch eine Möglichkeit, zur Behandlung bei Krebs? Oder Ozon hast du vorhin erwähnt, das wissen viele auch nicht. Ja, wir hören immer nur irgendwie, Ozonloch ist doch schädlich und wir sollen im Wald nicht joggen gehen, wenn es heiß ist, wegen Ozon. Also wir kennen immer nur eine Seite der Medaille, ja. Auf der anderen Seite gibt es Ärzte, die vielleicht ein bisschen, ja, nicht in aller Öffentlichkeit darüber sprechen, aber die halt bei Krebserkrankungen mit Ozontherapie arbeiten. So, also das, darüber kann man auch lesen. Wie sieht es denn aus bei Krebserkrankungen? Das ist ja oft, das ist ja jetzt eine Krankheit, die wir ganz viel haben, die immer mehr wird. Wie sind da die Möglichkeiten?
Ja, sehr gut. Also da gibt es vielfältige, sehr positive, sehr erstaunliche Erfahrungen über die letzten Jahre. Ganz kurz zurück zu dem Ozon. Ich selbst wende Ozon nicht oder kaum an. Mir ist das zu kompliziert. Ja, ich möchte den Menschen eben Mittel an die Hand geben, die sehr, sehr simpel beschaffbar sind oder sehr, sehr simpel zubereitbar sind und anwendbar sind. Und da tanzt eben das Ozon auch ein bisschen aus der Reihe, weil man ja Apparate benötigt und so weiter und so fort. Dennoch ist das Grundprinzip klar. Die Oxidation ist auch gegenüber Tumoren oder wie wir sagen Krebszellen oder maligne Tumore natürlich ein probates Mittel, auch wieder der Natur abgeschaut. Ja, unser Körper selbst bringt eben ja auch die Oxidationskräfte in Stellung, wenn sich in einem Bereich im Körper eben entartete Zellen bilden. Normalerweise bringen sich Zellen selbst um, ja, gehen in einen programmierten Zelltod, wenn sie entartet sind. Das heißt, wenn ihre genetische Programmierung, wenn man das mal in Anführungsstrichen so sagen kann, nicht mehr intakt ist oder nicht mehr richtig läuft, Und das passiert, wie wir heute wissen, jeden Tag im Grunde genommen irgendwo im Körper. Und die Zellen schalten sich dann selbst ab und werden einfach abgebaut, ja, eliminiert. Eben auch durch oxidative Kräfte im Körper. Das wichtigste und einfachste Oxidationsmittel für uns Menschen in der Natur, in der wir leben, ist der Sauerstoff. Wenn wir zum Beispiel eine chronische Wunde am Bein haben, ein diabetisches Geschwür, wie man sagt, oder beim Raucherbein oder irgendetwas, ja, dann geht die institutionelle Medizin hin und wickelt das zu. Ja, dadurch ist der, und das sind ja auch Zellschäden. Ja, das ist jetzt, wird jetzt nicht als Krebserkrankung definiert, weil es in dem Sinn kein Tumor ist, sondern das Gegenteil. Es ist ja ein Abbau. Aber hier sieht man ja auch, dass wenn man diese Wunden an der Luft lässt, ja, wenn man dem Sauerstoff die Möglichkeit gibt, als Oxidationsmittel zu wirken, dass man viel bessere Ergebnisse erzielt. Und wenn man dann noch DMSO zum Einsatz bringt, dann regeneriert sich eben das Gewebe oft erstaunlich schnell. Ja. Und ich weiß das auch von verschiedenen Pflegediensten, die ja viele Menschen zu Hause auch betreuen mit solchen Wunden und Dekubitus und so weiter, also aufgelegene Patienten, wie man sagt, die dann sozusagen heimlich DMSO aufsprühen und die offiziellen Mittel aber natürlich in ihrer Tasche und in ihrem Koffer dabei haben, also heimlich DMSO aufsprühen und Wasserstoffperoxidlösung oder Chlordioxidlösung auch aufsprühen und damit eben dann sehr gute Erfolge haben. Also wenn wir entartetes Gewebe haben, ja, das sich dann nicht mehr selbst zur Regulation bringt, können wir mit DMSO natürlich auch sehr gut behandeln. Wir sehen das bei sichtbaren Krebserkrankungen, also wo wir sagen zum Beispiel weißer Hautkrebs, ja, also Stellen, die an der Oberfläche zu sehen sind, wenn wir die mit DMSO betupfen, da sind wir dann an einer Ausnahme angelangt. Da nehmen wir dann tatsächlich das pure DMSO, ja, das eben punktuell aufgebracht wird. Genauso wie bei Herpesbläschen, Mundaften, Watzen und so weiter. Also man kann ganz gezielt pures DMSO durchaus vorsichtig aufbringen. Und wir sehen dann, dass solche Tumore eben sich, ja, wie soll man sagen, dass die eintrocknen und dann abfallen und darunter eben dann gesundes Gewebe sich bildet. Das heißt, DMSO als Kanalöffner ermöglicht eben hier auch den natürlichen, regelrechten Vorgang wieder, ja, dass sich gesundes Gewebe bildet und das maligne Tumorgewebe dann einfach abgebaut wird. Mhm. Wenn das nicht ausreicht, kann man mit speziellen Krebsmitteln das DMSO kombinieren. Das sind zum Beispiel organische Farbstoffe wie Hämatoxylin, das ist auch sehr ausführlich erforscht, oder auch das Bengalrosa. Dazu läuft eine Studie, die auch in der Ärztezeitung publiziert wurde. Bengalrosa wurde da oder wird da eingesetzt bei schwarzem Hautkrebs, der ja sehr gefürchtet ist, mit erstaunlich gutem Erfolg. Also das sind Dinge, die man auch in seinen Gesundheitswerkzeugkasten stellen kann, um hier zu behandeln. Es gibt noch andere Krebsmittel wie das Furfural oder das Hydroxymethylfurfural. Also das ist auch wieder so eine Gruppe, die eben speziell dann diesen regelrechten Zellabbau und die Regeneration zu gesundem Gewebe befördert. Aber oft, wie gesagt, kommt man mit DMSO allein auch schon sehr weit voran.
Und jetzt wirklich die letzte Frage, Hartmut. Wenn man dieses, du hast schon gesagt, du plädierst zwar dafür selber machen, wenn man jetzt aber das Augentropfen oder dieses Sportlerspray doch beziehen möchte, gibt es etwas, was du da empfiehlst? Weil sicherlich da gibt es auch qualitative Unterschiede, wie vermutlich bei allem. Also gibt es vielleicht so eine Marke des Vertrauens oder einen Shop oder verkaufst du es selber? Das weiß ich jetzt nicht.
Ich selbst nicht, da wäre meine Redefreiheit eingeschränkt. Okay. Das will ich mir gar nicht antun. Aber es gibt einen favorisierten Internetshop, der ist auch auf meiner Internetseite ja angegeben unter dem Menüpunkt Bezugsquellen. Mhm. Es gibt auch die Mischungen, die für Infusionen, Injektionen und Augentropfen rezeptierbar sind für Ärzte. Gibt es ja auch eine Apotheke in Saarbrücken, die Victoria-Apotheke, die diese Mittel bereitstellt zum Verkauf. Aber die freiverkäuflichen Dinge, die gibt es eben bei diesem Internetshop alchemist.de. Wie gesagt, das alles und auch viele Vorträge und viele, viele kostenfreie Informationen gibt es auf der Internetseite medizinzumselbermachen.de. Der Name ist Programm, da ist das schon vorgeprägt. Und für Gemeinschaften, ja, um wieder auf die Überschrift dieses Kongresses zurückzukommen, ist das natürlich eine gute Quelle. Das Buch, auch die neuen Bücher, DMSO und Co., Medizin zum Selbermachen, könnten natürlich da in die Hausbibliothek kommen. Ja, das sind kleine Investitionen, mit denen man viel sich erarbeiten und viel selbst machen kann. Mhm. Und es gibt die kostenfreien Rundbriefe, du hast es ja erwähnt. Mhm. Man muss sich nur mit E-Mail-Adresse anmelden, keine weiteren Informationen werden abgefragt. Und ich schreibe dann eben und erläutere eben die Anwendung von vielen Mitteln in diesen Rundbriefen oder auch sonstige Neuigkeiten. Ich hätte auch auf den Kongress hingewiesen, aber das war jetzt zu kurzfristig. Sich für eine Lebensgemeinschaft zu entscheiden, ist ja, wie ich gerne sage, dann sich eine Weltfamilie auszusuchen. Im Unterschied zur Ursprungsfamilie, in der man ja oft in Rollenspielen gefangen ist, hat man also in einer Weltfamilie natürlich die gute Möglichkeit, sein wahres Wesen ja, zu finden und zu leben. Und ich glaube, dass Gemeinschaften jetzt zu diesem Zeitpunkt unter einem ganz anderen Stern stehen, will ich mal sagen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Wir haben ja oft gehört beim Stichwort Lebensgemeinschaften, ja, dass die praktisch ja scheitern und sich in basisdemokratischen Diskussionen verlieren und ihre Kräfte aufzehren. Aber das, was die Menschheit jetzt in diesen 2 Jahren hautnah durchlebt hat und am eigenen Leibe erfahren hat, ist, glaube ich, geeignet, hier ein ganz neues Potenzial zu setzen, ganz neue Impulse hineinzubringen, dass solche Gemeinschaften eben eine ganz andere Wertschätzung haben, auch im Sinne eben der Gesundheit, weil der Einzelne alleine sich dann oft, ja, das haben wir jetzt vielfach erlebt, nicht helfen konnte zu Hause und in einer Weltfamilie man dann eben die Möglichkeit hat, ja, dass vielleicht einer der Medizinmann oder die Medizinfrau ist oder mehrere natürlich in so einer Gemeinschaft und man hier eben auch für Gesundheit, also nicht nur für Wasser, Ernährung, Kleidung und Wohnung gemeinsam wirkt, sondern auch für die Gesundheit gemeinsam einsteht.
Ja. Ja, sehr schön. Ich danke dir, Hartmut, für dieses schöne Schlusswort. Dem habe ich gar nichts hinzuzufügen. Vielen Dank und alles Gute weiterhin für deine Arbeit.
Ja, gerne. Danke.
Tschüss.